Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, es ist wieder soweit, Weihnachten. Gestern haben wir in unterschiedlichsten Gottesdiensten die Geburt Jesu miterlebt, ihr gedacht und gemeinsam dieses tolle Ereignis gefeiert. Heute, am ersten Weihnachtstag, soll es um Erna und Erich gehen. Zwei Personen, die in der Weihnachtsgeschichte und überhaupt in der Bibel gar nicht vorkommen. Und doch kam gestern zumindest Erna in den Anspielen hier im Familiengottesdienst vor. Einer von beiden oder beide kommen eigentlich in jedem Krippenspiel vor. Aber als erstes möchte ich erklären, warum ich überhaupt über Erna und Erich reden möchte. Ich habe in den letzten 25 Jahren hier in Halver immer mal wieder über Personen, Personengruppen oder Ähnlichem erzählt, die irgendwie in der Geschichte vorkommen, von denen berichtet wird oder von denen man denkt oder meint zu wissen, dass sie dabei waren. Angefangen hat das vor vielen Jahren mal mit einem Engel. Ein Engel, der ähnlich verpeilt war, wie ich es manchmal bin, der mitbekam, dass im Himmel irgendetwas vor sich ging, irgendetwas Besonderes passierte, aber er erstmal gar nicht wusste, worum es ging. Er konnte sich erklären, was da passierte. Und erst so mit der Zeit, wenn er so mit dem Engelschor zusammen unterwegs war und geprobt hat, merkte er, da ist etwas ganz Besonderes. Gott hatte etwas Besonderes auf der Erde vor. Bis er dann am Ende voller Freude im Engelchor gesungen hat und bei der Geburt Jesu dabei war. Ein anderes Mal habe ich ein Lied von Manfred Siebald als Grund genommen und gefragt, was hat sich wohl der Esel gedacht, der da im Stall stand, etwas fressen wollte, aber es ging nicht. In der Futterkrippe, wo sein Heu lag, da lag schon ein Kind. Einmal bin ich mit den Hirten unterwegs gewesen, die draußen in der Kälte bei ihren Tieren waren und dann halt zum Stall gerufen wurden. Ein anderes Mal bin ich den drei Weisen gefolgt. Beim letzten Mal habe ich mich auf die Reise mit Maria und Josef begeben, auf die lange Strecke von Nazareth nach Bethlehem. Und dieses Jahr Erna und Erich. Warum diese Namen, Erna und Erich? Zwei Namen, die es damals mit Sicherheit noch nicht gab. Zwei Personen, die nicht namentlich erwähnt werden. Als Vorbild mit den Namen habe ich meine Tante und meinen Onkel genommen, mit den Namen Erna und Erich, die mich und meine Brüder, als wir Kinder waren, in den Sommerferien immer bei sich aufgenommen haben, bei denen wir immer einige Wochen untergekommen sind. Sie hatten keine eigenen Kinder und haben uns immer bei sich aufgenommen. Sie haben uns Herberge gegeben. Und genauso auch Erna und Erich in unserer Geschichte. Sie werden nicht ein einziges Mal erwähnt. Und doch glauben wir zu wissen, dass es sie gibt. Es gibt nur eine einzige Stelle, wo sie ansatzweise, wo man erwarten könnte, dass sie dabei sind. Da steht: Und sie, Maria, gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Platz in der Herberge. Das sind für mich Erna und Erich, nämlich diejenigen, die den Stall zur Verfügung stellen. Die beiden, die Maria und Josef Unterkunft in ihrem Stall geben. Die Besitzer dieses Stalles. Es wird mit keinem Wort beschrieben, wer die beiden sind, was sie dazu gebracht hat, warum sie den beiden für das Kind die Krippe im Stall zur Verfügung gestellt haben. Aber sie haben es getan. Gestern im Krippenspiel beim Familiengottesdienst wurde die Herbergsmutter als eine böse, griesgrämige Frau beschrieben, die die nicht da haben wollten und weggeschickt haben. Ich finde, böse, griesgrämig, glaube ich nicht. Immerhin haben sie den Stall zur Verfügung gestellt. Das ist eine von den beiden Sachen, die man über Erna und Erich festhalten kann. Sie haben Maria und Josef nicht abgewiesen. Sie haben ihnen den Stall zur Verfügung gestellt. Und sie wussten definitiv nicht, wer da geboren wird. Weil sie haben nur den Stall zur Verfügung gestellt. In der Adventszeit singen wir immer einige Lieder und ganz vorne steht immer: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Das haben die beiden gemacht. Sie haben die Tore aufgemacht und Maria und Josef in den Stall hineingelassen. In dem Lied heißt es weiter: Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Davon wussten sie nichts. Vielleicht haben sie es auch nie erfahren. Vielleicht waren sie dabei, als das Kind zur Welt kam, als die Engel kamen, die Hirten kamen, die drei Weisen. Vielleicht haben sie das mitbekommen. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat es ihr Leben verändert oder aber auch nicht. So oder so, sie haben etwas getan, was beachtenswert ist. Josef und die hochschwangere Maria kamen zu ihnen. Sie haben sie nicht abgewiesen. Sie haben ihnen einen Platz im Stall gegeben. Wie würden eigentlich wir heute reagieren? Zwei wildfremde Menschen klopfen bei uns an, beziehungsweise heute wird geklingelt. Und suchen eine Unterkunft. Gerade im letzten Jahr war das sehr häufig der Fall. Gut, die Leute haben vielleicht nicht bei uns geklopft und gefragt, ob sie bei uns unterkommen würden. Aber durch den Krieg in der Ukraine sind sehr viele Leute auch hier nach Halver gekommen. Und viele davon haben Unterkunft bei privaten Leuten gefunden. Aber wie würden wir reagieren, wenn jemand bei uns an die Tür kommt? Würden wir einfach sagen, verschwindet? Würden wir die Tür zumachen, sie wegschicken? Würden wir immerhin noch helfen, sagen, wo das nächste Hotel ist? Oder ein Gasthaus? Oder wo sie sonst unterkommen könnten? Wüssten wir vielleicht einen Bauern, der einen Platz in seiner Scheune oder im Stall hat? Oder würden wir, wenn wir besonders hilfsbereit sind, sie vielleicht sogar noch mit dem Auto dahin bringen? Im Jahr 1896 hat der Pastor und Schriftsteller Charles Sheldon ein Buch geschrieben. Dieses Buch heißt In His Steps, in seinen Fußstapfen. Dieser Roman beginnt an einem Freitagmorgen. Der Pastor ist gerade dabei, seinen sonntaglichen Gottesdienst vorzubereiten. Und ein arbeitsloser Mann steht an der Haustür und klopft an. Bisschen widerwillig kommt der Pastor Henry Maxwell heißt er in dem Roman, zur Tür. Er hört sich das hilflose Flehen des Mannes an, kurz, bevor ihn ein bisschen mit Nachdruck wegschickt, die Tür hinter ihm schließt. Kurze Zeit später hat er den Mann vergessen und widmet sich wieder seiner Predigtvorbereitung. Zwei Tage später, am Sonntag, erscheint dieser Mann, dieser Arbeitslose, kurz nach der Predigt in der Kirche und stellt sich vor die Kanzel hin und wendet sich den Menschen zu. Niemand hält ihn auf. Leise, aber offen konfrontiert er die Gemeinde. Er sagt: Ich beschwere mich nicht. Ich will nur Fakten nennen. Er redet über Mitgefühl und über den Mangel an Hilfsbereitschaft für Arbeitslose wie ihn. Als er fertig ist mit Reden, bricht er zusammen. In der Kirche ist ein Arzt, der kommt hin, man trägt ihn in das Haus des Pfarrers und dort stirbt er ein paar Tage später. Dieses Ereignis bringt den Pastor Maxwell zum Nachdenken und er erfasst einen Plan. Und er möchte ein Jahr lang bei allem, was er tut, ins Gebet gehen und erstmal fragen: Jesus, was würdest du tun? Ein Jahr lang will er bei allen Entscheidungen erst fragen, was Jesus tun würde. Und er fragte, ob es Menschen in seiner Gemeinde gäbe, die ihn dabei unterstützen würden. Etwa 100 Menschen aus seiner Gemeinde begaben sich dann mit ihm auf den Weg, ein Jahr lang bei allen Entscheidungen fragen, was tut Jesus oder was würde Jesus tun? Da ist unter anderem ein Zeitungsverleger, der anfängt, seine Berichte zu verändern, weil er denkt, Jesus würde das in seiner Zeitung nicht schreiben. Jemand anderes stellt fest, dass in seiner Firma Steuern hinterzogen wird. Und er ist am Überlegen, muss ich da etwas unternehmen? Was würde Jesus tun? In den 90er Jahren brachte dann der Enkel von Charles Sheldon diesen Roman noch einmal raus und es entstand eine große Bewegung, die vor allem von Jugendlichen getragen wurde. WWJD, ich weiß nicht, ob ihr diese Bänder kennt, viele Jugendliche vor allem haben die oft getragen, haben die oft bei sich. WWJD, was würde Jesus tun? Bei jedem Schritt im Leben erst einmal fragen, was würde Jesus tun? Egal wobei. Kommen wir zurück zu Erna und Erich. Sie werden diesen Slogan nicht gekannt haben, vor 2000 Jahren. Wie auch? Wie sollen sie sich fragen, was Jesus tun würde? Er war ja noch nicht geboren. Und doch handeln sie irgendwie danach. Zumindest in einem kleinen Teil. Die beiden, Maria und Josef, kommen zu ihnen und sie haben sie nicht abgewiesen. Was würde Jesus tun? Liebe Brüder und Schwestern, noch haben wir das Jahr 2022. Es geht langsam zu Ende. Wer von euch kann sich noch an die Jahreslosung dieses Jahres erinnern? Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Gut 30 Jahre nach der Geschichte in Bethlehem sagt Jesus dies zu den Menschen. Ohne Jesus überhaupt zu kennen, ohne zu wissen, was bevorstand, ohne zu wissen, wer es ist, ohne auf ihren eigenen Vorteil zu achten, ließen sie Maria und Josef in ihrem Stall unterkommen. Er, Jesus, der Sohn Gottes, hat uns zugesagt, dass er niemanden, der zu ihm kommt, abweisen würde. Egal wer wir sind, egal welche Vorgeschichten wir haben, wir dürfen zu ihm kommen. Und so sollen auch wir handeln. Jetzt dann vielleicht noch die Frage von vorhin, wie wir reagieren, handeln würden, wenn wildfremde Leute an unsere Tür klopfen. Wie würden wir reagieren, wenn wir fragen, was würde Jesus tun? Das Ergebnis bleibt offen, weil ich glaube, Jesus jedem von uns eine andere Antwort gibt. Und trotzdem sollten wir bei allem, was wir tun, erstmal fragen, was würde Jesus tun? Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Amen.